Let's go. Welcome to Broman State University. Mein Name ist Tilman Zulemenke. Gegenüber von mir sitzt in Berlin Dominik Eberle, ehemaliger Utah State Kicker, NFL Kicker. Und wir haben den 31.12.2024, die Silvesterfolge von Broman State College Football. Muss natürlich noch sein, bevor die Playoffs weitergehen. Aber erstmal, Dominik, wie geht's dir?
Ey, Bruder, ich kann es nicht beschreiben, weil heute haben wir einfach wieder den Anfang von diesen geilen College Football Spielen. Und ich fühle jetzt halt einfach alles durch meinen Körper gehen, dass ich jetzt halt so richtig die nächsten zwei Tage es einfach nur süchte und genieße ohne Ende. Aber als allererstes muss ich einfach sagen, du bist so ein Schlawiner, dass du wieder mit 0,2 Punkten im Fantasy die Hinrunde gewonnen
Bescheid,
hast.
Du weißt Bescheid.
Bruder, ich habe zwei Niederlagen, also quote und quote Niederlagen gegen dich, mit, ich glaube, einem Punkt Unterschied.
Addiert.
Zusammen.
Addiert, ich wollte gerade sagen, addiert. Ich glaube, ich habe den einen auch mit 0,5 gewonnen oder was. Also knapp gewinnen kann ich.
Ey, Rückrunde, Mann, Rückrunde.
Und wir müssen sagen, wir beide spielen ja um Platz 5 im Football Bromance Championship, also Fantasy Championship. Und wir haben gesagt, weil wir eigentlich nicht, um irgendwie nicht zu spielen, wetten Dominik und ich um ein Essen in New Orleans beim Super Bowl. Das ist unser Wetteinsatz. Ich habe jetzt mit 0,5 Punkten gewonnen. Die erste Runde?
Nee, 0,22, glaube ich.
0,22 oder so, ist ja egal. Auf jeden Fall habe ich ganz knapp gewonnen. Und jetzt haben wir noch die Rückrunde, also Woche 18 in der NFL kommt es drauf an. Also wenn Dominik damit einen Punkt gewinnt, hat er gewonnen. Das reicht ihm schon.
Ey, das wird sowas von spannend. Ich habe auch in einer anderen Liga Championship gewonnen. Ich habe in 3 von meinen 8 Ligen, wo ich drin bin, Championship gewonnen. Also ich kann es mitnehmen.
Oh shit, mir fällt gerade ein, ich muss ja eigentlich noch einen Ersatz für Patrick Mahomes finden. Weil der wird ja safe nicht spielen gegen die Denver Broncos. Shit.
Ja. Mal schauen, aber dann gehen wir halt mal ein bisschen in College Football rein.
Wir reden schon wieder zu lange. Lass uns direkt
da reingehen. Da ist einiges passiert. Und dann reden wir einfach direkt mal rüber über diesen Pop-Tarts Bowl. Bruder, hast du auf Social Media gesehen, was da alles abgegangen ist?
Ich habe so viele Clips gesehen mit dieser Trophäe. Dann die ganzen, das war ja nicht nur ein, es war nicht nur ein Mascot, oder? Das waren mehrere, oder nicht?
Das waren 3, ja. Die haben ich 3 sagen, verschiedene. Es waren mehrere.
Und dann haben die sich immer auf einen Toaster gelegt, wieder auf irgendein Brot gelegt. Dann haben die sich, das war crazy. Die haben so viel verschiedene Scheiße gemacht. Und jeder Clip war wirklich bescheuerter als der nächste. Das war absurd.
Bruder, da war einer, wo während dem Spiel, also da war Miami, ich glaube, in der Red Zone. Und während dem Spiel ist dieses Pop-Tart-Ding einfach hinter dem Schiedsrichter gestanden und hat sich so angeschlichen.
Und warte, das war unterm Field Goal, ne? Das hast du mir geschickt,
ja. Ja, das war unterm Field Goal. Ich konnte nur lachen und dann kamen halt all die Memes. Zum Beispiel meine Schlafensdämonen, wie sie mich um 3 Uhr in der Nacht wach halten und sowas.
Ey, das müsst ihr euch unbedingt angucken. Dieser Pop-Tarts Bowl mit den ganzen Mascots und was, also da gibt es so viele crazy, crazy Clips. Das war wieder College-Football, wie man es wirklich sich vorstellt. Also,
mal ganz ehrlich, dieser Bowl nähert sich man ein bisschen von diesem Hype her, dass es eigentlich so ein New Year's Six Bowl, also so ein richtig spezieller Bowl werden soll. Weil die Tradition mit den Pop-Tarts und allem, das feiere ich. Und die Spiele sind jetzt auch mal geil gewesen. Also wir hatten Iowa State Nummer 18 ranked gegen Miami Nummer 13 ranked. Und es geht 42-41 für Iowa State aus. Auch schon geil. Auch schon richtig geil.
Ja, Mann, das war die ganzen Bowl-Games generell waren voll interessant. Aber, Dominik, du wolltest noch über einen bestimmten Spieler reden, der auch gezockt hat. Cam Ward, und er hat die erste Halbzeit gespielt, 3 Passing-Touchdowns gehabt und geht dann einfach zur Halbzeit raus und sagt, shit, ich habe keinen Bock mehr.
Oh.
Hä? Das musst du mir jetzt erklären, Dominik. Warum macht das ein Heisman Runner-up, geht in so ein Bowl-Game rein und sagt, na, nee, zweite Halbzeit fühle ich nicht mehr.
Also,
hä?
Ich verstehe es auch nicht. Er hat abgesprochen mit seinem Coach, hey, zweite Halbzeit, ich spiele da nicht mehr, Backup-QB darf dann rein und so weiter. Die jungen Spieler kriegen Raps und so weiter und so fort. Verstehe ich. Aber man muss halt auch schon sagen, das wird mich richtig ätzen als Mitspieler, wenn dein Starting Quarterback, ja, man weiß, hey, falls er sich verletzt, dann fällt er im Draft und so weiter. Der hat auch hohes Risiko angenommen. Aber dann wechsel doch bitte nicht in der Halbzeit in so einem Spiel, wo es wirklich eng war. Also es war 31-28 zur Halbzeit. Und spiel dann einfach nicht mehr. Sag doch einfach, entweder spielst du das ganze Spiel oder spiel das Spiel überhaupt gar nicht. Da würde ich mich als Teammate besser fühlen, anstatt, ah ja, Halbzeit, richtig enges Ding. Wir alle riskieren hier was, dass wir wenigstens noch irgendwas gewinnen diese Saison. Und dann hörst du einfach auf.
Ja, ich finde es auch absurd. Besonders, weil du gehst ja auch in den NFL-Draft nächstes Jahr. Und ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, sieht das nicht für ihn auch scheiße aus vor den ganzen Scouts? Ist das eher so ein Ding, okay, ich will jetzt rausgehen, weil ich will mich nicht verletzen? Oder ist es eher so ein Ding, dass die ganzen Teams in der National Football League sagen, ist er nicht 100% committed zu Football generell? Also sind jetzt Fragen, die ich mir jetzt stelle als einfach jemand, der dieses Spiel sieht und sich dann fragt, okay, was genau ist los mit ihm und sollte man ihn vielleicht als Quarterback haben wollen oder doch nicht oder ist er committed, findet er es nicht geil, möchte er in der NFL spielen, findet er Football überhaupt noch, ist es überhaupt noch seine absolute Leidenschaft, weißt du, was ich meine? Also das sind so Fragen, ja, die ich mir stelle, wo ich gespannt bin, was die ganzen Scouts denken.
Es ist schwierig, also erstmals Coach Cristobal, der Head Coach von Miami, er hat gesagt, die hatten vorher schon ein privates Meeting, war abgesprochen, dass er in Halbzeit rausgeht, egal was der Zwischenstand war. Das war abgesprochen und versprochen. Verstehe ich? Cool. Die Fragen, die du stellst, sind genau die gleichen Fragen, die Cam Ward jetzt 1000 Mal beantworten muss in diesem Draft-Prozess, weil das sind diese unangenehmen Fragen von, wie kannst du deine Teammates im Stich lassen? Jeder wusste, du bist safe schon ein Top-5-Pick. Ich glaube auch, dass es dabei bleiben wird, dass er Top 5 in der NFL im Draft wird. Die Frage ist halt einfach, macht das jetzt einen Unterschied, ob er wirklich dann fällt im Sinne von, ist der QB 1 oder ist er jetzt tatsächlich QB 2, weil die Teams ihn nicht so mögen und so weiter, weil er sowas gemacht hat. Und vielleicht hat es auch einen negativen Eindruck auf seine zukünftigen NFL-Kollegen gemacht. Das sind schon unangenehme Fragen, die gestellt werden. Athletisch und auf dem Spielfeld. Bruder, der Typ ist irre. Der hat ja so einen Wurf gehabt, einfach wo er komplett stillgestanden ist. Und dann einfach so einen Checkdown geworfen. Sein Play-Stil und einfach dieses Selbstvertrauen und was er da ausstrahlt auf dem Feld, ist schon beeindruckend. Aber
ich finde es lustig, weil als er genau den Pass, den du gerade angesprochen hast, ich muss so ein bisschen an Ashton Gentry denken, wie er einfach im Backfield steht, weil er auch immer so gerade einfach nur steht und dann sobald er den Ball hat, dreht er komplett durch. Und Ward, finde ich, ist halt so, er steht auch einfach so rum und auf einmal haut er aus seinem Arm irgendeinen Pass raus, wo du denkst so, das geht doch gar nicht, wenn man einfach nur so da einfach steht, weißt du, was ich meine? Deswegen finde ich das irgendwie lustig, weil die stehen beide einfach immer so komplett random da und ohne Körperspannung, ohne irgendwas. Und auf einmal drehen sie beide durch. Also das finde ich irgendwie, ich muss immer daran denken, irgendwie, ja, okay, das ist irgendwie Ashton Gentry-like Backfield-Mania, was da los ist, ey.
Ja, ist schon geil. Kleine News, die ich einfach jetzt erwähnen will, weil ich durchscrolle. Alex Honig, der ehemalige deutsche Quarterback, hat bei UConn im Fenway Bowl, also das ist dann im Stadion von den Boston Red Sox, im Bowl-Spiel gegen North Carolina einen Touchdown gefangen.
Als Tight End. Er ist ja vom Quarterback dann auf Tight End rüber geschult, weil er, ich glaube, er war Third String Quarterback bei TCU, oder?
Ja, Third oder Fourth String oder so. Genau, ich kann mich erinnern, ich habe ihn getroffen und einfach ein bisschen mit ihm gelabert und so, als er noch bei TCU war, in der Spring Season, vor dem er getransfert ist.
Ja, nice, okay. Den müssen wir euch auch mal reinholen, ey. Den müssen wir mal reinholen in den Podcast.
Der Nürnberger Junge. Ja, let's go.
Ehrlich, den müssen wir mal reinholen. Schreibt uns mal, ob ihr Bock hättet. Das ist auch ein geiles Ding, Dominik. Schreibt uns mal, ob ihr Bock hättet, dass wir ein paar Spieler hier mal reinholen und so ein paar Interviews führen, die wir irgendwie anders, an den Podcast dranhängen könnten, da einen ganzen Podcast was machen. Wir haben so ein paar Off-Season-Ideen schon. Aber ey, Alex Honig wäre auf jeden Fall schon mal ein nicer Kandidat. Den müssen wir uns merken.
Ja, Alex muss ich auf jeden Fall fragen. Und es freut mich auch immer, dass er dann gut spielt und einfach weitermacht. Und seine Story ist auch unglaublich, weil, hey, von Quarterback rüber zu Tight End zu werden, zu jetzt startet er und fängt einen Touchdown, das ist auch eine coole Geschichte. Im
Bowl-Game, das ist nice.
Ja.
Alright, wir haben noch ein paar andere News, Dominik. Was war los?
Also, Arch Manning bleibt bei Texas. Er hat jetzt in einem Interview einfach geantwortet, dass er keine Ahnung hat, wie das Transferportal geht und so weiter, dass er niemals drüber nachgedacht hat und dass er einfach weiterhin bei Texas bleiben wird. Und das sind geile News. Alle Texas-Fans können sich freuen. Heutzutage, wo jeder gefühlt Multimillionen-Dollar Angebote kriegt, hast du jetzt halt jemanden, der ja wirklich da bleiben will und sich weiter ausbauen will von den richtigen Coaches und den nächsten Schritt dann machen will, dass das irgendwann mal in die NFL schafft. Weil ich glaube, er hat einfach, ja, wie sagt man das, dass er einfach reif ist. Er versteht, er versteht einfach, dass es nicht um jetzt in diesem Moment, wo kann ich direkt zocken, wo bin ich Nummer 1 und gefeiert von jedem, sondern nee, ich weiß, wo ich mich verbessern muss, ich weiß die kleineren Sachen, die ich noch lernen muss, ich gebe mir noch ein bisschen Zeit und dann ist es egal, ob ich mit 24 oder 23 in die NFL komme, ich habe dann einfach die Erfahrung und kann dann dort richtig gut performen.
Aber ist das nicht, ich will da mal direkt reingrätschen, ist das nicht so ein bisschen auch, dass du denkst, dass das der Einfluss von Peyton Manning, Eli Manning und so weiter? Also, ganz ehrlich, wenn jemand so ein Umfeld hat, dann ist es vielleicht auch ein bisschen einfacher, in seinen jungen Jahren reifer zu sein. Weißt du, was ich meine? Weil du hast halt Mentoren da. Ich glaube, bessere Mentors gibt es ja gar nicht. So, für einen jungen College-Quarterback. Und das Ding ist, die Texas Longhorns haben damit ja schon nächstes Jahr ihren Starting-Quarterback safe. So, also ich gehe mal davon aus, dass sie nicht im Transfer-Portal irgendeinen Quarterback holen werden, der jetzt irgendwie Arch Manning da die Rivalität ansagt, was jetzt den QB1-Spot angeht. Deswegen, weil Urs wird ja jetzt auf jeden Fall in den Draft gehen und dann haben wir Arch Manning-Season nächstes Jahr, was auch nice ist. Bin ich richtig gespannt drauf. Aber denkst du nicht wirklich, dass das Umfeld von ihm es ihm ja schon in Anführungszeichen einfacher macht, diese reifen Entscheidungen zu treffen und einfach so zu sein, wie er jetzt auch ist?
Ja, safe. Also wenn man dann so einen positiven Einfluss hat von vor allem einen der besten Quarterbacks, die es jemals gegeben hat, dann weiß man genau, okay, ich vertraue einfach diesem Prozess. Er hat es schon gemacht, er kennt es besser als jeder andere, weil jetzt reden wir einfach mal von seinem Onkel Peyton Manning. Er war der Nummer 1 Draftpick, hatte eine der schlechtesten Saisons aller Zeiten von einem Nummer 1 Draftpick mit den meisten Interceptions, die ein Quarterback in einer Saison jemals geschmissen hat.
Im Rookie, oder? Rookie Quarterback oder generell Quarterbacks?
Generell Quarterback. Also ehrlich? Das sind die meisten Interceptions in einer Saison, hat er geschmissen. Krass, waren was, 38 dachte, oder sowas?
Ich dachte, es wäre ein Rookie-Record gewesen, aber kein allgemeiner Record. Aber ist ja egal, sorry, ich wollte dich unterbrechen.
Ja, und er hat halt auch immer gesagt, nee, er würde halt gerne nicht direkt so reingeworfen werden. Es hat ihm sehr geholfen. Natürlich musstest du so einen Rückschritt machen, dass du nach vorne gehen kannst und daraus lernen kannst und allem. Und das ist halt das Wichtige. Und wenn dir das ein Peyton direkt sagen kann von wirklich Herzensgesprächen, hey, so wirst du reifer. Ich hätte damals mir auch gewünscht, ein Jahr extra auf der Bank zu bleiben oder sowas. Dann vertraust du das natürlich auch.
Ja, ich habe gerade mal parallel nachgeschaut. Peyton Manning hatte 28 Interceptions in seiner Rookie-Season 1998 und das war der Rookie-NFL-Record. Also das war der Record für Rookie-Quarterbacks in der NFL mit 28.
Was ist der meiste dann für...
Ja, weil ich hatte direkt ein Fragezeichen in meinem Kopf, weil ich weiß, dass Jameis Winston schon zweimal über 30 Interceptions geworfen hat in einer Saison. Ja. Deswegen war ich schon so, ich glaube, der hat mehr. Aber das müsst ihr jetzt nochmal nachgucken. Wer wirklich die meisten.
Die meisten in einer Saison sind 42 von George Blender.
42. Überleg mal, das sind, warte, pro Spiel, der hat auch gespielt, das ist noch 17 Spiele gab oder sogar 16.
Da waren es vielleicht noch 15 oder so.
Noch 15. Überleg mal, das sind fast 3 Interceptions pro einzelnes Spiel, wenn du das auf 15 Spiele rechnest.
Das ist schon crazy. Wow. Ja, Rookie-Rekord sind Peyton Manning.
Ja, 28. Aber 28 trotzdem viel, wenn du überlegst, es sind 16 Spiele gewesen, zu seiner Zeit 1998 noch. Das sind halt auch fast 2 Picks pro Spiel, also 2 Picks pro Game.
Das ist auch brutal.
Immer noch. Aber ja, ich weiß auf jeden Fall, was du damit meinst. Er hat auf jeden Fall die Mentoren um sich, um das Beste daraus zu machen. Und wir können gespannt sein. 2025, it's Arch Manning Season. Aber wir haben noch eine News zum Clemson Quarterback, Dominik.
Ja, er bleibt da. Er bleibt bei Clemson. Er geht nicht in den Draft. Und für mich ist Kate Klubnik, vor allem wie er dann auch in den Playoffs gespielt hat, in die letzten paar Wochen der Saison. Ich glaube, er ist schlau, dass er bleibt, weil jetzt ist er wahrscheinlich einer der ersten 3 Quarterbacks im nächstjährigen NFL-Draft. Weil er kann es beweisen. Ich glaube, er weiß genau, dass er mit Clemson größere Ziele hat. Und Dabo Sweeney hat zum ersten Mal ein paar Transfers geholt. Also er öffnet das Transfer-Portal, wo er sich über die letzten paar Jahre eigentlich verweigert hat, es zu benutzen. Und jetzt kann man einfach sagen, okay, du bist ohne Transfers in die Playoffs gekommen. Jetzt holst du dir ein paar Transfers rüber. Du hast deinen Starting Quarterback, der unglaublich gut spielt. Clemson könnte da einiges wieder erreichen über die nächsten paar Jahre. Ja, und wer jetzt nicht zurückkommt, ist Carson Beck. Er hat jetzt offiziell sich entschieden, in den NFL-Draft zu gehen. Hat jetzt auch die Ellbogen-OP gehabt und fällt damit für die ganzen College-Football-Playoffs aus. Also Georgia ist ohne ihren Starting Quarterback. Hey, das sind riesige News, weil momentan mal schauen, wie weit er fällt. Für mich ist er wahrscheinlich mit dieser Ellbogenverletzung und OP, mit wie er die letzten paar Wochen gespielt hat, vielleicht nur ein zweiter Tag oder ein dritter Tag Quarterback vielleicht. Also
Dritter Tag Quarterback, würdest du sagen?
Runde 2 bis 4, irgendwo da könnte er vielleicht fallen.
Das ist schon hart. Es ist hart, wenn man sich überlegt, mit welchem Status er Anfang der Saison noch reingekommen ist. Alle waren, ey, das ist der beste Quarterback, den musst du nehmen, das wird ein First-Round-Quarterback, safe. Und jetzt auf einmal ist er von der ersten Runde ganz, ganz weit entfernt. Also es wird auf jeden Fall heiß, was da Ende April passiert in Wisconsin. Green Bay ist ja der NFL-Draft. Bin mal gespannt, was da passiert. Aber wir werden ja generell noch über Georgia noch ein bisschen weiterreden gleich, wenn wir über das Matchup gegen Notre Dame reden. Aber wir müssen, bevor wir in die College Football Playoffs gehen und unsere Predictions machen und Previews machen, einmal noch in ein Bowl-Game gehen, denn es hat jemand eine Klatsche bekommen, Dominik. Die Colorado Buffaloes haben richtig aufs Maul bekommen gegen BYU.
BYU.
Was war da los? Wie kann das passieren? Der Hype war so weit oben. Der Hype war da oben. Da oben war er. Und Colorado ist so gecrashed. Was ist passiert?
Ich sag's einmal so. Colorado hat in diesem Spiel, also wenn man auch die Minus-Yards von Shedeur Sanders mitzählt, 2 Rushing-Yards gehabt. 2. Also wir reden nicht für 200, wir reden nicht über 20, wir reden über 2 magere Rushing-Yards. Sie haben alles versucht, durch die Luft zu gehen. Shedeur hatte auch 2 Interceptions und die haben in der ersten Halbzeit 0 Punkte gehabt. Die wurden einfach zerfetzt. Die haben gesagt, ja, wir spielen mit all unseren Top-Spielern, wir wollen ein Bowl-Spiel gewinnen. Die haben sogar die Peggy, diesen Colorado-Superfan, mitgebracht. Also sie ist eine sehr alte Colorado-Fan, haben sie rübergeflogen.
Über 100, die ist, glaube ich, irgendwie 101 oder so, 102 Jahre alt.
Kann sein. Und ja, haben die mitgebracht und kriegen sowas von eine Klatsche. Ja. Von BYU.
Hast du den Funfact gesehen, dass BYU mit ihrem ersten Run mehr Rushing Yards in diesem Spiel hat als Colorado? Ja. Weil die hat mit dem ersten Run 6 und dann, wie du gesagt hast, 2 von Colorado generell. Das fand ich auch absurd, ey. Habe ich nur irgendwie einen Tweet gesehen, aber das fand ich auch, also da muss ich direkt lachen, ey. Was war da los?
Das ist einfach brutal. Also das war ja sowas von einseitig. Und dann natürlich Travis Hunter hat ein paar geile Catches gehabt, hat auch einen Touchdown gemacht, aber dann muss man wieder dieses Fass aufmachen. Und das werde ich jetzt auch. Da gab es eine Situation, Goal Line, Running Back von BYU kommt frei durch Und Travis Hunter war, ich glaube, so gegen der 7-Yard-Line, 1 gegen 1 mit ihm, hat ihn versucht zu tackeln und komplett Tackle verpasst. Der Typ ist durchgebrochen und in die Endzone gelaufen. Und dann war es irgendwie so, dass er der 130. oder 133. ranked Running Back diese Saison war. Und Travis 1 gegen 1 konnte ihn nicht einmal irgendwie zu Boden kriegen.
Also sagst du Heisman umsonst bekommen oder was für ein Case willst du gerade machen?
Ich sag nicht Heisman umsonst bekommen, aber ist halt, hey, dieser Typ ist der 100 plus, ich weiß nicht genau die Nummer, aber war der 100 plus ranked der Running Back. Ashton Jeanty war eigentlich, ich glaube, war der höchste oder einer der Top 5 highest ranked Running Backs von PFF und so. Und 1 gegen 1, ich sag halt einfach, Ashton würde Travis Hunter da ein bisschen vernaschen.
Also bist du immer noch im Ashton Jeanty Hype-Train und sagst, er hätte die Heisman kriegen sollen oder was?
Ich bin immer noch im Ashton Jeanty Hype-Train, das werde ich auch immer bleiben. Also mal schauen, und wenn wir das jetzt halt anschauen, hier, ich gehe jetzt nochmal tiefer ins Fach.
Geh rein.
Weil das habe ich auch sehr gesehen. Du hast in den Heisman Voting zwei Spieler gehabt. Du hast den Sieger mit Travis Hunter. Du hast, ich glaube, den 7 oder 8 Platzierten mit Shedeur Sanders gehabt. Du hast zwei der besten Spieler der Nation. Und du kriegst so eine Klatsche im Bowl-Game. Und die spielen das ganze Spiel alles.
Da habe ich mich auch direkt gefragt, wie der Draft. Was macht das mit Shedeur Sanders? Ist er immer noch der klare Number One Overall Pick nächstes Jahr? Was ist mit Travis Hunter? Ist er immer noch ein Top 5 Pick? Weil so wie die performt haben, würde ich mich auch fragen, will ich die so hochpicken?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn, ohne zu tief reinzugehen, die Patriots haben den Nummer 1 Pick gerade. Wenn ich die Patriots wäre, würde ich versuchen, zurückzutraden und dadurch mehr Draft Capital zu bekommen. Weil auf Nummer 1 kannst du nicht Travis Hunter nehmen. Ich würde mich besser fühlen, ihn bei so 4, 5 oder so zu holen. Mhm. Bei den Patriots, du brauchst keinen Quarterback, du kannst nicht Shedeur nehmen. Du musst zurücktraden und dann gibt es halt den einzigen, wo ich sage, den du vielleicht als Nummer 1 Pick nehmen kannst, wenn dir kein gutes Trade-Angebot ist, wenn du die New England Patriots bist, dann nimmst du diesen Tillman, das ist der Nummer 1 ranked Offensive Tackle, und da hast du es auch wieder, hey, du hast einen Franchise Offensive Lineman, der Spieler zeigt dir alles, was man haben will von einem Offensive Lineman, ist ein langweiliger Pick, aber ist der wahrscheinlich der am meisten Sinn macht.
Guck dir an, was die Los Angeles Chargers gemacht haben. Sie nehmen Alt und die Chargers sind in den fucking Playoffs.
Ja.
Fertig. Das ist nicht, es ist vielleicht April nicht sexy, aber weißt du, wann dieser Draftpick sexy ist? Im fucking Dezember, Alter.
Genau.
Und it is what it is.
Ich sag weiterhin, Shedeur, es wird einen Trade geben, solange die Patriots jetzt gegen die Bills verlieren, wird es einen Trade geben, dass die dann rausgehen, weil ich glaube, so schlau ist Robert Kraft und allem. Er geht runter, holt sich ein paar extra Draftpicks, kann dann Travis Hunter an der 4 oder 5 Stelle bekommen. Vielleicht sogar Ted McMillan. Also ich glaube, viele werden dann schnell von ihm überzeugt sein, wie weit er nach oben geht. Mal abwarten. Also ich bin gespannt. Ich glaube nicht, dass es Shedeur oder Travis seine Draft-Position so viel wehtut. Es gibt wahrscheinlich ein paar Fragen. Hey, hast du 100% gegeben oder nicht? Mhm. Aber wie gesagt, ich bleib Ashton Jeanty Liebhaber, Bruder. Weil jetzt mit dem Übergang, dürfen wir Ashton Jeanty in den Playoffs sehen.
Heute Nacht 1.30 Uhr. Neujahr, gibt es irgendetwas Besseres, das Jahr 2025 zu starten? Nein. Denn Number 6, Penn State, kommt zu Boise State. Die waren Nummer 3 in den College Football Playoffs. Und um 1.30 Uhr heute Nacht geht es los. Rollt der Ashton Jeanty Train oder nicht, Dominik? Was wird passieren?
Let's go. Ich habe hier halt wirklich Angst, eine Prediction zu machen, weil beide Teams können das Spiel gewinnen. Boise State, das ist das Einzige, wo ich sagen muss, ich bin ja eigentlich nicht sympathisch mit der Schule, ist ja eine Rivalschule von Utah State. Aber ich hasse es, dass die jetzt dieses Motto annehmen, dass die der Underdog sind.
Ist schon tough, ne?
Die sind höchst gerankt, die sind der dritte Seed in diesen Playoffs gewesen, hatten eine Bye-Week, durften sich eine extra Woche ausruhen, haben den Heisman Runner-Up auf ihrem Team und sagen, ah ja, wir sind Underdogs. Also überall, wo ich das sehe in den Media, ah, Boise State, Underdogs, alles. Wo ich da einfach sagen muss, ey Leute, warum geht ihr hier in dieses Ding rein als Underdog-Mentalität? Ihr seid 12-1, Leute.
Aber sag doch mal. Ashton Gentry über 150 Yards oder drunter?
Ich sag über 150.
Ehrlich?
Ich bin auch der Meinung, dass die Offensive Line von Boise State wird mehrere Draftpicks haben, wo wir dann sagen, okay, die können in der NFL auch für ein paar Jahre gut spielen. Ich glaube, offensiv sind die gut genug gebaut, das Run-Game auch gegen Penn State zu machen. Ich habe halt einfach große Fragen, wie sie dann 1-1 spielen können mit all diesen Pass-Rushern, die Penn State hat. Und vor allem, wie Maddox Mattson dieses Spiel spielt. In der Saison 22 Touchdowns geworfen, 3 Interceptions. Er spielt höchst effektiv, weil das Run-Game ja auch so funktioniert.
Ja, sollte Ashton Gentry... ich wollte dich unterbrechen. Sag, ich habe dich nicht gehört.
Ja, sollte Ashton Gentry da irgendwie nicht so performen, wie wir es denken. Dann, ich glaube, gewinnt Penn State haushoch.
Deswegen, das ist halt das Problem, was ich habe, weil Penn State hat mehrere Möglichkeiten, gefährlich zu sein. Aber bei Boise State, also deswegen, das finde ich der klare Nachteil, den Boise State in diesem Matchup hat, meiner Meinung nach, dass wenn du sagst, okay, wenn Ashton Gentry gut spielt, gewinnen wir. Wenn er kein gutes Spiel hat, kann es ganz schnell böse aussehen. Yeah. Und da denke ich mir halt so, ist es zu einseitig, gerade wenn du in den College Football Playoff bist, du bist in den Quarterfinals, so, es sind noch 8 Teams drin. Reicht es dann? Also klar, die sind generell nicht ein schlechtes Team, das will ich nicht sagen. Nicht, dass das falsch jetzt rüberkommt, aber reicht es dann, den heißen Runner abzuhaben und zu sagen, hier, lauf 30 Mal den Ball und dann gewinnen wir das Spiel?
Mal schauen, aber Ashton Gentry wird pissed off sein auf jeden Fall in diesem Spiel.
Der hat was zu beweisen.
Er hat was zu beweisen, weil wenn er in diesem Spiel richtig durchdreht und der Grund ist, warum Boise State ins Halbfinale einzieht, ich glaube, dann müssen wir wieder so ein Gespräch haben von, hat der Media-Hype wirklich Travis Hunter nur diese Trophäe geholt? Das ist ja ganz ehrlich, das ist komplett 1-1, was gerade passiert in der NFL auch. Du hast den Media-Hype in der NFL mit Josh Allen.
Guter Vergleich.
Wenn wir einfach anschauen und komplett unbiased sind und das Spielerische auf dem Feld mitgehen und alles mit einziehen, Teamsiege, wie gut wäre das Team ohne dich und so weiter und so fort. Josh Allen wäre für mich Dritter im MVP-Voting.
Und du hast Lamar Jackson auf 1? Lass mich raten, du hast
Lamar Jackson. Ich habe Lamar Jackson auf 2.
Du hast Joe Burrow auf 1 oder so.
Ja.
Dang, aber du kannst doch nicht einem MVP. Nein. Guck mal, wenn er nicht in die Postseason kommt, wenn er gegen die Pittsburgh Steelers Samstag verliert, dann kannst du ihm nicht in den MVP gehen.
Nein. Sollte alles richtig gehen und er 3 oder 4 Touchdowns wieder werfen, dann hat er über 45 Touchdown-Würfe, wahrscheinlich über 5000 Yards, hat die Bengals in die Playoffs reingewollen oder halt reingewillt. Und das richtig Geile daran ist, er spielt dann Runde 1 auswärts gegen die Bills und Josh Allen. Und dann kann man wirklich sagen, ja, MVP-Voting musst du nur Regular Season kriegen, aber viele von denen, die dann wirklich wählen dürfen, sehen sich dieses Spiel an, vor dem all die Stimmen abgegeben werden. Und wenn Joe Burrow da auch gewinnt, dann sagt man, ja, Joe Burrow MVP. Aber das ist halt komplett unbiased.
Ja, ist tough. Aber trotzdem, wir können gespannt sein. Boise State, Penn State. Lass uns einen finalen Verdict abgeben. Dominik, wer gewinnt dieses Spiel?
Oh nein. We are Penn State. Ich gehe mit den freaking Nittany Lions, baby.
Ich sag dir ganz ehrlich, auch ohne, dass du das gemacht hast, ey, tschüt, Ashton Jett, the Hype Train is coming, man. It's coming. Ich bin bei Boise State. Ashton Jenty wird heiß sein. Du hast es eben schon perfekt gesagt. Ich sag dir ganz ehrlich, er kommt da rein, über 150 Yards, zwei Touchdowns Minimum. Und der packt Boise State in die Semifinals. Let's go. Ich hab Bock.
Ey.
Das wird ein geiles Game. Ey, ganz ehrlich, heute um 1.30 Uhr werde ich da sowas von einschalten. Es wird ein brutales Game.
Bruder, ich habe jetzt schon die Vision. Ich mache diese Ansage auch. Im ersten Drive macht Ashton Jenty so einen 50-plus-Yard-Touchdown-Run. Und das Stadion, die spielen ja in Arizona. Also die spielen im Fiesta Bowl. Ja. Boise State Fiesta Bowl gegen Oklahoma. Wer das noch nicht gesehen hat, das ist irgendwie so ein... das muss man eigentlich irgendwann mal gesehen haben. Das war sowas von unglaublich, was die damals gemacht haben. Vor 20 Jahren waren es, glaube ich, mit Kellen Moore als Quarterback. Jetzt könnte sich die Geschichte wiederholen und gegen Penn State könnten die da auch was reißen. Also ich bin gespannt, 31, wir schauen an. Ich habe einfach Bock auf dieses Spiel.
Weißt du, welches Spiel ich auch Bock habe?
Als nächstes.
Den Chick-fil-A Peach Bowl. Die Texas Longhorns spielen gegen das College deiner Freundin, Arizona State. Und Cam Scatterbo ist ready.
Oh, der hat so... Arizona State hat so viel Scheiße gelabert jetzt gerade. Ist es dir alles mitbekommen?
Ja, Twitter. Ich habe Twitter. Es ist überall. Es ist überall. Und ich weiß, die hatten die Bye, dies, das, jenes. Aber ganz ehrlich, die Texas Longhorns, ich sage jetzt schon, bevor wir gleich dann final picken, aber ich kann nicht gegen die Texas Longhorns picken in diesem Spiel.
Ich auch nicht. Ich bin da hundertprozentig bei dir. Ich mag Arizona State. Dieses Jahr sind die echt eine Truppe gewesen, die komplett gegen alle Predictions
gegen den Strom
gegangen sind. Die sind gegen alle Predictions. Jeder hat gedacht, das wird eine schlechte Truppe, aber Coach Dillingham hat die sowas von motiviert. Jetzt kommen sie aber gegen, hey, du spielst nicht gegen, keine Ahnung, Baylor, Texas Tech, Kansas, sondern du spielst gegen ein SEC-Team mit Texas, die pissed off sind, dass sie zweimal gegen Georgia verloren haben.
Texas wird ready sein. Punkt.
Boah, ich sag Texas mit 50 Punkten Abstand. Ich denke echt, dass das so einseitig wird wie
mit
möglich.
Mit 50? Oder 15?
Ach, okay. Ja, 50 ist zu viel, aber...
Ich wollte gerade sagen, 50 ist ein bisschen crazy. Das ist crazy. Aber
4 Touchdown-Unterschied. Ich sag 4 Touchdown-Unterschied.
Na, okay, das sage ich nicht. Das ist schon tough. 28 Punkte, sagst du?
4 Touchdowns Minimum.
Boah. Also hört auf Dominik, falls ihr irgendwie noch wetten wollt, dann ist Spaß.
Ich sag Klatsche der Woche und dann, ich mag ja Sam, weil es ja der jüngere Bruder von meinem ehemaligen Mitspieler Dallin. Und Sam Levitt ist der Quarterback für Arizona State, für alle, die ihn nicht kennen. Aber er hat dann halt auch gesagt in einem Interview, ja, ich bin bereit, ich bin pissed off. Ich will allen zeigen, dass ich der bessere Quarterback hier in diesem Spiel bin. Und dann muss man halt auch sagen, hoi.
Da musst du liefern,
Du gibst quasi einfach so Material an Texas, wo sie im Lockerroom das... Genau, Benzin, wo sie einfach sagen können, hey, hier, das ist, was der gesagt hat. Cam Scatterbo sagt, ich bin so pissed off, ich will durch euch alle durchrennen. Jada, jada, jada. Auf einmal muss dein Coach dich nicht mal motivieren, sondern du hast die eigene Motivation. Weil wenn die alle mit dem Labern so anfangen, boah.
Ja, ist tough. Also wir sagen beide auf jeden Fall Texas. Dominik sagt 4 Touchdowns Abstand. Ich sage, es wird nicht ganz so eine Klatsche, aber auf jeden Fall Texas. Das Beste an diesem Spiel ist aber, dass wir uns morgen um 19 Uhr auf ESPN schauen kann. Das ist eine geile Zeit. Einfach 19 Uhr einschalten. Und ich habe auch noch mal ein paar Fragen bekommen auf Instagram. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Dominik. Aber generell der beste Weg, College Football zu schauen, die College Football Playoffs zu verfolgen, ist mit einem, wie heißt es noch? VPN.
VPN.
Genau.
VPN.
Genau. Und dann direkt irgendwie das auf ESPN Plus oder sowas zu streamen. Das ist die beste Möglichkeit, damit man 100% safe geht, dass man alles sehen kann, nichts verpasst. Deswegen, also das ist so das, wie ich es gucke, wie Dominik es eigentlich auch guckt. Nur damit da ihr alle Bescheid wisst. Wir hatten aber auch nochmal eine Folge dazu gemacht. Scrollt ein bisschen runter in unseren Folgen. Der Titel ist auch, wie man generell College Football schauen kann. Hört da nochmal rein, dann seid ihr gewappnet für spätestens heute Abend 31, wenn Boise State gegen Penn State spielt oder morgen Texas gegen Arizona State. Aber wir gehen zum nächsten Spiel, Dominik. Denn es wird eigentlich nur noch heißer. Es wird nur noch heißer. Es wird nur noch heißer. Denn im Anschluss von Texas, Arizona State spielt Ohio State gegen Oregon um 23 Uhr morgen Abend.
Ach, im Rose Bowl auch.
Im Rose Bowl.
Bruder. Oregon hat ja schon geleakt oder halt einfach gesagt, welche Trikots sie anziehen. Das sind diese richtig grünen oben,
diese
mit
Neon.
Weißen Hosen, nicht so Neon, aber halt hellgrün.
Ja, okay, ja, nicht Neon, aber das ist ja, also ich meine dieses Gift, so Giftgrün-mäßig so.
Ja, mit weißen Hosen, weißen Schuhen und allem. Das schaut richtig geil aus und das lädt dann natürlich Ohio State ein, dass die in ihrem Rot spielen. Rot gegen Grün auf so einem Spiel schaut unglaublich geil aus von halt visuell her.
Ja, Mann. Das wird nice.
Und einfach, du hast das, geile Stimmung. Du hast Rose Bowl. Das ist einer der ikonischsten Spiele, die es überhaupt gibt. Also kurze Geschichte. Die wollten einfach, dass es wegen dieser Parade auch was zu feiern gibt. Dann haben sie das Spiel gemacht. Und du hast wirklich diesen Rose Bowl in Los Angeles, 50% in der Mitte gespaltet mit jetzt Ohio State Fans, die alle in Rot werden oder sein werden und Oregon Fans, die alle in Grün sein werden. Das wird so geil ausschauen und dieses Spiel hat wirklich Spitzenspiel-Atmosphäre. Also das sollte eigentlich das Finale schon fast sein.
Ja, und man muss dazu noch sagen, der Gewinner von Ohio State gegen Oregon spielt dann gegen den Gewinner von Texas und Arizona State. Zum anderen Spiel kommen wir gleich noch, aber die beiden Gewinner spielen dann jeweils gegeneinander. Dominik, was sind die Player to watch bei Ohio State gegen Oregon? Wer wird den Unterschied machen?
Wir müssen am Anfang Jeremiah Smith, der Receiver.
Du gehst rein in deinen Lieblinge. Da ist dein Liebling doch.
Chip Kelly, letzte Woche kann man vielleicht noch sagen, aber letztes Mal hat einfach rausgefunden, ja, wenn wir diesem Freshman den Ball werfen, passieren halt gute Dinge. Und er hatte 2 Touchdowns im Playoff-Spiel, alles richtig gemacht und er hat diesen Sprung jetzt genommen, wo er nicht mehr nur Freshman ist, sondern hey, Leute, dieser Typ, wenn man den einfach vom Draft her anschaut, wäre wahrscheinlich der Nummer 1 Receiver genommen in diesem Draft schon. Also der ist so gut. Und Will Howard hat jetzt auf einmal Selbstvertrauen gefunden, der Quarterback von Ohio State, und kann den Ball schmeißen. Oje, jetzt habe ich Angst. Weil wenn der so gut den Ball wirft wie letzte Woche, dann wird es schwierig für Oregon. Dann wird es richtig schwierig für Oregon.
Oh, ich erkenne eine leichte Tendency bei dir, aber gibt es bei Oregon für dich auch auf der Seite Spieler oder vielleicht einen Spieler von dem Team, der den Unterschied machen kann, der sagen kann, okay, Oregon bleibt weiterhin anbieten?
Ja, Dylan Gabriel. Dylan Gabriel, der Quarterback von Oregon, ist auch momentan richtig heiß drauf, war auch jemand, der in einer anderen Saison, wenn die Statistik ein bisschen höher gewesen wäre, hätte einfach so 10 extra Touchdowns geworfen, vielleicht 1 oder 2 weniger Picks, dann kann man sagen, oh, der hätte auch Heisman gewinnen können. Aber er spielt gerade einen guten Rhythmus, jetzt komplett ausgeruht, nach einer Bye-Woche, Oregon ungeschlagen, haben eine gute Defensive. Das ist das Top-Team. Das ist das Top-Team der Nation. Wenn er gut spielt, dann wird es halt schwierig für Ohio State mitzuhalten, weil dann muss dann Quarterback auch top spielen. Ich glaube, Oregon hat sich jetzt gefunden, nachdem Ashton Gentry komplett durchgerannt ist durch diese Defensive, dass die jetzt das Run-Game ein bisschen besser stoppen können. Und ich würde einfach nicht gegen Dan Lanning, einen höchst motivierten Coach und richtig gute Spieler wie Tess Johnson auf der Receiver-Position in allem spielen wollen, das Oregon hat. Dieses Spiel ist wirklich also, dass das zum dass das zum Jahresanfang kommt. Also am 1.1. ist sowas von geil.
Und Geschenk.
Ich sag einfach, schmeiß die Defensive raus. Wir haben im Rose Bowl schon so viele geile Spiele gesehen, wo man denkt, ah ja, das kann es nicht verbessern. Und dann kommt im nächsten Jahr nochmal ein geileres Spiel. Ich sag, wir werden beide Teams mit mindestens 40 Punkten sehen.
Das ist ein Statement. Wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass das Spiel knapp wird auf jeden Fall. Aber jetzt Butter bei den Fischen, Dominik. Bleibt Oregon weiter ungeschlagen oder sagst du, Ohio State kann die ein bisschen ärgern? Hau mal raus jetzt.
Wir hatten ja schon ein bisschen am Wochenende bei den Tampa Bay Buccaneers so eine Vorgeschichte mit dieser Ente auf dem Feld.
Mhm.
Du hast deren besten Offensivspieler, Bucky Irving, der jetzt hat getauft, Ducky Irving wird. Und die Tampa Bay Buccaneers. Alle wollen die Enten sehen. Aber für mich gab es zum Weihnachten Ente gegessen.
Oh.
Mit einem Ohio State Knife habe ich die Ente aufgerissen. Und deswegen bin ich bei den Buckeyes. Bruce Buckeye.
Crazy. Okay, also Dominic picked the Ohio State. Über die Oregon.
Ohio State. Ich sag nicht in einem Overtime, nicht in zwei, nicht in drei, sondern Quadruple Overtime geht dieses Spiel und da gewinnt Ohio State.
Du machst aber die craziest Predictions. Ich stimme dir nicht zu. Ich gehe mit Oregon. Ich glaube an Dylan Gabriel. Ich glaube daran, dass Oregon unbeaten in den Semifinal geht. Und ich bleibe meinem Saisonpick treu und sage, Oregon kann es ins Championship Game schaffen und holt sich die Natty.
Ey, das sind beide unsere Saisonpicks. Ich hatte Ohio State, du hast Oregon.
Wir müssen das genauso picken. Alright, wir haben ein letztes Spiel. Wir haben es in den News schon einmal kurz angesprochen. Der Quarterback von Georgia ist angeschlagen. Er wird nicht spielen. Carson Beck spielt nicht im All-State Sugar Bowl in den Quarterfinals. Dafür sein Backup. Wir reden vom Matchup gegen Notre Dame von Georgias Sicht aus, was dann von dem 1.1. auf den 2.1. in der Nacht um 2.45 Uhr an den Start geht. Also eigentlich auch direkt im Anschluss an Ohio State Oregon. Wir haben dann sozusagen ab morgen Abend drei Spiele direkt hintereinander. Und Notre Dame und Georgia schließen die Quarterfinals in den College Football Playoffs ab. Worauf müssen wir achten, Dominik? Was kann uns dieses Spiel bieten?
Ich sag einfach, Georgias Verteidigung muss das beste Spiel der Saison spielen. Also Michael Williams und alle Defensive Linemen, die Georgia hat, muss so dominant sein, wie sie waren im ersten Spiel gegen Texas, im zweiten Spiel sogar gegen Texas, wo die einfach die müssen den Unterschied machen, die dürfen kein Run-Game etablieren lassen. Also Jeremiah Love, der Running Back von Notre Dame, den müssen sie unter 60 Yards halten oder sowas. Riley Leonard, der Quarterback von Notre Dame, hey, er macht ein paar Fehler. Er ist nicht so passsicher, wie man es denkt. Als Pass-Rusher musst du da ankommen. Er macht ein paar Throws, du kriegst vielleicht ein paar Interceptions oder Fumbles. Du musst dieses Spiel von Georgia-Sicht angehen. Wir machen selber 10 Punkte maximal. Wir halten Notre Dame zu unter 10 Punkten. Und dann hast du eine Chance. Weil ich glaube nicht, dass Stockton, der Backup-Quarterback von Georgia, so fähig ist, all seine besten Spieler zu involvieren, dass die so bei 30 Punkten mithalten können. Ich bin da halt nicht so sicher darüber. Und wenn meine Mentalität ist, hey, als Defensivspieler gehst du da rein, wir erlauben gar nichts, also 0,0 und holen uns einfach den Sieg, weil die 0 Punkte machen, okay, dann kannst du so in die nächste Runde kommen. Auf der anderen Seite, Notre Dame weiß, das ist, wie kannst du einen Vergleich machen? Das ist, als ob du jetzt gerade beim Jagen bist und du siehst einen Hirsch, der eh schon angeschlagen ist. Also du kannst das quasi schon sehen, du musst quasi den letzten Schuss einfach nur treffen und das war's dann.
Take care of business,
meinst du? Das ist für mich was Notre Dame, hey, take care of business, wenn wir punkten können, müssen wir punkten und etablieren gutes Gameplan. Du weißt, dieser Backup-Quarterback ist nicht unbedingt auf dem gleichen Niveau wie Carson Beck, kann uns nicht, wenn er ein gutes Spiel hat, so richtig krass auseinandernehmen wie ein Carson Beck, weil wir haben das ja gesehen. Es sind diese Schwankungen, die Beck hat. Manchmal hat er diese unglaublichen Spiele, wo du dir denkst, okay, das ist ein Top-Quarterback im Draft.
Zeigt sein
Potenzial, und bei anderen ja. denkst du, ey, der ist ein normaler Spieler. Und jetzt hast du halt mit Stockton keinerlei, wo du sagst, ah ja, ist der Nummer 1 Draftpick, sondern ist einfach ein Backup-Quarterback. Wird also richtig laut werden für ihn. Notre Dames-Fans werden im Stadion sein und allem. Die Defensive von Notre Dame ist auch unglaublich gut. Also ich sage, das wird eine Defensivschlacht.
Ja, das Ding ist, ich denke schon an das, was Notre Dame gegen Indiana in der ersten Runde gemacht hat. Ich meine, die ersten drei Quarter, Indiana hat keinen Fuß auf den Boden bekommen. So, die hatten 0,0 Chance gegen Notre Dame. Die haben am Ende dann auch diese zwei Touchdowns und Trash-Time gemacht. Haben wir schon letzte Woche drüber geredet. Aber mehr lief da ja auch nicht. Also Notre Dame sah schon echt brutal gut aus. Jetzt gegen einen Backup-Quarterback. Klar, Georgia ist ein krasses Team. Aber wenn wir jetzt picken müssen, was wir jetzt machen müssen, Dominik, bin ich ganz klar bei Notre Dame. Ich sage auch, es wird ein knappes Spiel. Es wird vielleicht auch ein Low-Scoring-Game. Ich kann mir das vorstellen wie so 21-20, irgendwas richtig Ekliges, was richtig, richtig Knappes. Aber ich bin bei Notre Dame. Ich muss. Ich kann nicht für Georgia tippen, die mit einem Backup-Quarterback da reingehen, gegen so ein dominant aussehendes Notre Dame-Team. Das geht nicht. Hör doch auf! Nein, das machst du extra jetzt. Verarsch mich nicht. Nein.
Ey, ich sag Georgia, es ist wie, als ob man gegen Mahomes tippt, glaube ich. Ich weiß, die sind angeschlagen. Ich gönn's Notre Dame auch. Aber ich glaube nicht, dass Notre Dame genau weiß, wie physisch dominant die auf der Defensive von Georgia sind. Und dieses Spiel, dieses eine Spiel, denke ich, dass die Georgia-Defensive die dann einfach zum nächsten Schritt schafft. Also ich glaube einfach, dass Georgia so crazy defensiv gut gebaut ist, dass die einfach nur den Schlag. Du
tippst wirklich Georgia jetzt? Ich dachte, das wäre ein Scherz.
Ich tippe auf die Bulldogs. Ich habe eine Bulldogge zu Hause. Ich liebe Bulldoggen.
Weißt du, was mir gerade auffällt? Wir haben einfach nur 1 von 4 gleich getippt. Bei 3 von 4 sind wir anderer Meinung.
Ey.
Guck mal, du gehst Ohio State, ich gehe Oregon. Du gehst Penn State, ich gehe Boise State. Du gehst Georgia, ich gehe Notre Dame. Wir sind nur bei den Texas Longhorns uns einig. Das ist,
ja.
Okay, und das ist ja das Spiel, was wahrscheinlich gar nicht mal knapp wird. Ey, Leute, wir haben einiges vor. Morgen Abend oder erst schon heute, nicht morgen Abend, heute Nacht, dann ab morgen Abend 7 Uhr, wir haben einiges vor. Das war's aber auch schon von der heutigen Folge, Silvester Special. Dominik, danke, dass du am Start warst. Danke, Leute, dass ihr am Start wart. Dominik will noch was sagen. Er hebt den Finger.
Ja, ich hab auch eine gute Frage bekommen von Max Uwe.
Hau raus.
Auf die gehen wir nächste Woche herein. Ich finde die richtig geil, weil ich glaube, dann können wir richtig drüber reden. Hoffentlich geht eines dieser Spiele in Overtime. Aber hat gefragt, welche Regeln vom College wir gerne in der NFL sehen. Und ich glaube, wir beide sind uns einig, dass Overtime, diese College Overtime geil ist.
100%.
Also gute Frage von ihm, das wollte ich auf jeden Fall gehen. Und danke wie immer fürs Zuhören an alle, die da sind. Wenn ihr auch Fragen habt, wir schauen uns das immer an, machen Screenshots, dass wir das irgendwie hier reinbauen können. Aber hoi, ey, ich habe so viel Bock. Ich glaube, heute Nacht wird nicht geschlafen, morgen Nacht wird nicht geschlafen. Safe und am nicht. Donnerstag. Wollen wir so einen Teaser raushauen?
Boah, wir können, ja, wir, wollen wir. Wollen wir eine kleine Special-Folge?
Dass wir direkt danach rüberreden oder sollen wir es marinieren lassen, dann die Woche drauf reden?
Wir können es auch marinieren lassen. Lasst uns das sagen. Lasst euch überraschen, wozu uns Dominik und ich uns entscheiden. Lasst euch überraschen.
Ja.
Ob es noch ein Neujahrswunder gibt. Donnerstag mit der Special-Folge. Mal gucken. Oh, mal gucken.
So richtig Hangover, weil wir einfach nicht geschlafen haben.
Ey, wir werden beide so müde sein. Alright, aber dann einen guten Rutsch ins neue Jahr wünschen Dominik und ich an alle Broman State Students da draußen. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche Dienstag oder vielleicht schon diesen Donnerstag am, was ist es dann, der zweite erste? Doch, der zweite erste.
Ja, zweite.
Vielleicht haben wir dann eine Special-Folge raus, aber spätestens nächste Woche Dienstag. Leute, haut rein. Dominik, wie immer mit den letzten Worten.
Class is dismissed.